Ja, ich darf ein Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium und aus der Apostelgeschichte darf ich auch was bringen. In Lukas 17, 7 bis 10 steht ein kleines Gleichnis vom Knechtslohn. Wer von euch, der einen leibeigenen Knecht hat, der pflügt oder Hirtendienst tut, wird, wenn er vom Felde hereinkommt, sogleich zu ihm sagen, komm her und lege dich zu Tisch. Sondern wird er nicht zu ihm sagen, bereite, was ich zum Mahl haben soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Und nach diesem sollst du essen und trinken. Hat du etwa Dank für jenen leibeigenen Knecht, weil er das ihm angeordnete tat? Ich meine nicht. So auch ihr, wenn ihr alles das, was euch angeordnet war, getan habt, sagt, wir sind unnütze leibeigene Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und der zweite ist aus der Apostelgeschichte des Lukas, der Beginn der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, 1 bis 3. Es waren in Antiochien bei der dort bestehenden Gemeinde etliche Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, der Niger genannt war, und Lucius, der Kyrener, auch Manaen, ein Pflegebruder des Kurfürsten Herodes, und Saulus. Als sie dem Herrn Dienst darbrachten und fasteten, sagte der Heilige Geist, sondert mir nunmehr ab beide Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie gerufen habe. Dann entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Aus dem kleinen Gleichnis vom Knechtslohn. Wer von euch, der einen leibeigenen Knecht hat, der pflügt oder Hirtendienst tut? Das Pflügen, das Vorbereiten eines Ackers zum Säen, das ist ein Dienst an Menschen, die was noch nicht wiedergeboren sind, also evangelistisch. Und da steht, der pflügt oder Hirtendienst tut. Hirtendienst ist schon an wiedergeborenen Menschen. Hirten und Hirtendienst und Weiden. Ja, das ist ein schöner Dienst, aber das ist nicht ein Dienst am Herrn. Das steht dann in Vers 8. Wer von euch, der einen leibeigenen Knecht hat, der pflügt oder Hirtendienst tut, wird, wenn er vom Feld hereinkommt, sogleich zu ihm sagen, komm und lege dich zu Tisch. Also es ist jetzt noch nicht aus. Sondern wird er nicht zu ihm sagen, bereite, was ich zum Mahl haben soll und gürte dich und diene mir, dem Herrn, bis ich gegessen und getrunken habe. Und nach diesem sollst du essen und trinken. Darum ist es in der Apostelgeschichte so schön. Da steht eben in Vers 1, aber in Vers 2 steht, als sie dem Herrn Dienst darbrachten und fasteten, sagte der Heilige Geist, ich der Heilige Geist praktisch, sondert mir nunmehr ab beide Barnabas und Saulus. Da waren 5 Männer anwesend, die 2 sind ausgesucht worden, eben der Barnabas und der Saulus und die anderen 3, irgendeiner von denen muss den Auftrag gekriegt haben vom Heiligen Geist, also sondert mir nunmehr aus diese beiden. Das waren keine Freiwilligen, die sind berufen worden zu dieser Mission. Es geht um das Dienen. Und da habe ich dann nur in Hesekiel, da steht das auch, Ordnungen für die Priester. Aber die levitischen Priester, die Söhne Zadoks, die den Dienst meines Heiligtums bewahrt haben, als die Kinder Israel von mir abgemirrt sind, die sollen zu mir nahen und mir zu dienen. Und sie sollen vor mir stehen und mir Fett und Blut zu opfern, spricht Gott der Herr. Sie sollen in mein Heiligtum hineingehen und zu meinem Tisch nahen, um mir zu dienen, um meinen Dienst zu besorgen. Es soll aber geschehen, wenn sie durch die Tore des inneren Vorhofes hineingehen wollen, sollen sie leinene Kleider anziehen und sie sollen keine Wolle auf sich haben, während sie innerhalb der Tore des inneren Vorhofs und im Tempelhaus dienen. Im Vorhof, da ist laut Zugang, also der Dienst draußen, da hat sich was geriert, da war es laut, das hat man alles gesehen. Ist ein schöner Dienst, aber der Dienst im Heiligtum, da war es ganz ruhig. Da ist eben nur der Leuchter, der siebenarmige Leuchter, der hat nicht viel Licht hergegeben. Sieben Kerzen waren heller als wie, der war mit Öl betrieben. Da drinnen im Heiligtum, im Herrn alleine, das ist Diener mir. Die haben wegen den Leinenkleid auch gehabt. Kein Schweiß, kein Lärm. Und darum hat mir das in der Apostelgeschichte so gefallen, als sie dem Herrn Dienst darbrachten und fasteten, sagte der Heilige Geist, sondert mir nunmehr ab, beide Barnabas und Saulus, zu dem ich sie gerufen habe. Also das sind zwei verschiedene Dienste, der Dienst im Haus und der Dienst im Heiligtum, also im Vorhof und im Heiligtum. Darum kommt jetzt was von Barnabas, dass man den Arabik kennenlernen. Ein frommer Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens, steht Apostelgeschichte 11, 24, weil er ein guter Mann war und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Wir wollen das Lebensbild eines Mannes betrachten, von dem Gottes Wort sagt, dass er voll Heiligen Geistes war. Barnabas war ein frommer Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Dies ist das Bild einer Menschenseele in den Augen Gottes. Wir können nur den Leib darstellen. Gott hält das Bild der Seele fest. Das ist immer ähnlich und wahr. Unser Gott beschönigt und vertuscht nicht. Barnabas war ein guter Mann. Heute wird Gewicht auf Tüchtigkeit gelegt. Ist nicht so. Kluge Leute werden gesucht. Es kommt ein Tag, dann werden die Ersten die Letzten sein. Dann kommen die Guten zuerst und die Klugen zuletzt. Ein guter Mann ist ein Mann, den wir gern in unserer Nähe haben. Wenn Frau Sorge ins Haus kommt, der mit uns beten kann, wenn das Herz schwer ist. Wenn er uns die Hand gibt, kommt neuer Mut ins verzagte Herz. Er ist ein Sohn des Trostes. Die Tränen fließen, aber sie tun hohl, wie der Tau am frühen Morgen. Barnabas versteht es, Öl in die Wunden zu gießen. Die Berge der Sorgen werden kleiner, weil man sie ihm mitgeteilt hat. In seiner Gegenwart hören Reibereien auf. Wo Barnabas hinkam, da mussten Sorgengeist und Mutlosigkeit verschwinden. Da trug er Sonnenschein hinein. Er lebte im Sonnenschein der Liebe Gottes. Deshalb konnte er Sonnenschein bringen. Barnabas war ein guter Mann, sagt Gott. Und was Gott sagt, ist wahr. Er war ein Mann voll Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war in sein Herz gekommen in der Stunde, wo er Jesus als seinen Sündenträger im Geiste angenommen hatte. Es ist aber möglich, den Heiligen Geist zu besitzen, ohne von ihm erfüllt zu sein. Wieder kam eine Stunde in seinem Leben, in der er Jesus als seinen Meister und König anerkannte und ihm alles zu seinen Füßen legte. Eine Stunde, in der er seinen Acker verkaufte und das ganze Geld den Aposteln brachte. Er hatte nichts mehr. Jesus hatte alles. Da machte Barnabas die herrliche Erfahrung, die eine gerettete Seele machen kann. Er wurde voll Heiligen Geistes. Voll Heiligen Geistes wird man nur, wenn man leer ist vom eigenen Ich. Die Geistesfülle kommt, wenn Gott uns ganz besitzt, wenn der Leib gleich einem Tempel voll der Herrlichkeit Gottes ist. Seit dieser Stunde wurde das Leben des Barnabas erst recht fruchtbar für Gott. Er wurde eine Feuerflamme für seinen Heiland. Das Feuer reinigte ihn, sein Charakter, sein Wandel, aber natürlich auch seine Arbeit für Jesus wurden dadurch beeinflusst. Weißt du, was es heißt, in Liebe für Jesus und unsterbliche Seelen zu brennen? Barnabas war voll Heiligen Geistes und hatte deshalb ein Herz für andere. Er war ein Mann voll Glaubens. Von Stephanus, den Steinigtum, das steht tatsächlich so, da steht, von Stephanus wird in der Apostelgeschichte 6,5 berichtet, dass ein Mann war voll Glaubens und Heiligen Geistes. Von Barnabas steht, von Barnabas, dass er voll Heiligen Geistes und Glaubens war. Also das steht die Reihenfolge so drinnen. Der Glaube des Stephanus sehnte sich nach der Geistesfülle, streckte sich danach aus, suchte sie im Gebet und erfüllte die Bedingungen, die Gott gestellt hat. Bruder, Schwester, hast du diesen Glauben, diese Sehnsucht, dann wisse, dass Gott die durstige Seele sättigt und dass dieser dein Glaube nicht beschämt wird. Dieser Glaube führt zur Geistesfülle. Der Glaube des Barnabas war der Glaube, der aus der Geistesfülle kommt. Der Glaube in einem Leben, das von Gottes Reich regiert wird. Dieser Glaube ist bereit, alles für Jesus zu wagen, hat ein volles Vertrauen zu den Führungen Gottes in jeglicher Lage. Halleluja, wenn die Freunde loben. Halleluja, wenn die Feinde toben. Halleluja in der dunklen Nacht. Halleluja, Halleluja, wie es sich auch wende. Halleluja, hier und ohne Ende. Dann kann man Halleluja singen, auch wenn Gott uns auf ein Krankenlager legt. Dieser Glaube ist von den äußeren Verhältnissen unabhängig und vertraut Gott in jeder Lage. Barnabas vertraut seinem Gott, wenn es Steine um ihn her regnet und sein Mitarbeiter Paulus anscheinend tot auf der Straße liegt. Barnabas nimmt Gott beim Wort. Für ihn gibt es keine Unmöglichkeiten. Mit Abraham glaubte er, Gott kann. Barnabas war der treue Mitarbeiter des großen Leiters in der damaligen Versammlung. Er hatte eine tiefe geistliche Einsicht und genoss das volle Vertrauen seiner Brüder. Aber, was weit mehr sagt, sein Gott konnte ihm vertrauen. Wir wollen zum Schluss noch vier Züge aus dem Lebensbilde dieses Mannes betrachten. Apostelgeschichte 4, 36 und 37. Joses, von den Aposteln zusätzlich Barnabas genannt, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, besaß ein Feld, das er verkaufte, und er brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel. Barnabas hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu der Apostel Füßen. Schlichte Worte in einem kurzen Satz bezeichnen diesen Wendepunkt im Leben des Barnabas. Nachdem er mit dem Geist erfüllt war, gab er Gott seinen ganzen Besitz zurück. Wie kam er zu diesem Entschluss? Ich glaube nicht, dass Barnabas in einer seelischen Erregung zu seinem Entschluss gekommen ist. An einem Tag machte er eine Entdeckung. Mein Reichtum gehört mir nicht. Eine innere Überzeugung sagte ihm, was du hast, gehört alles deinem Gott. Im Gegensatz zu Ananias und Sapphira, die haben was zurückbehalten, die sind dann umgekommen. Was du hast, gehört alles deinem Gott. Ich glaube nicht, dass Gott dem Barnabas einen direkten Befehl gegeben hat, alles zu verkaufen. Wenn wir alles tun, was uns befohlen ist, haben wir nur unsere Schuldigkeit getan. Und jetzt haben wir wieder bei unserem anfänglichen Gleichnis, Lukas 17, 10, wo da steht, so auch ihr, wenn ihr alles das, was euch angeordnet war, getan habt, sagt, wir sind unnütze, leibeigene Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Lukas 17, 10. Wenn ein Kind nur tut, was von ihm verlangt wird, dann ist es nur bis ans Ende der ersten Meile gekommen. Der Heiland ging die zweite Meile. Freilich führte diese über Gethsemane und Golgatha, aber darum hat der Vater auch bezeugt, dies ist mein Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Bist du auch schon die zweite Meile gegangen wie Barnabas? Bist du ein Kind des Wohlgefallens? Tust du etwas über die selbstverständliche Pflicht hinaus für Jesus? Ist er mit dir zufrieden? Die zweite Bibelstelle. Sie sandten Barnabas, dass er hinginge bis gen Antiochien. Es kam die Nachricht über sie der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas aus, hindurchzuziehen bis Antiochien. Apostelgeschichte 11, 22. Warum haben die Apostel nicht Petrus geschickt? Warum gerade Barnabas? Warum war gerade er die geeignete Person, als der Vorschlag gemacht wurde, einen Bruder nach Antiochien zu senden? Ich denke, die meisten haben sich geschämt. Sie erinnern sich, wie Paulus versucht hatte, sich ihnen anzuschließen und wie sie an seiner Bekehrung gezweifelt hatten. Apostelgeschichte 9, 26. Das war gerade die Zeit, wie sich der Saulus bekehrt hat. Barnabas war ein Mann, der die Gnade sehen konnte, wo sie auch gewirkt hatte. Er sah, dass Paulus ein neuer Mensch geworden war. Er begegnete Paulus mit Vertrauen. Den Mann, der Vertrauen zu dir hat, lässt du am tiefsten in deine Seele schauen. Der Schlüssel Vertrauen öffnet die Herzenskammer. Wie wird dieser warme Empfang dem jung bekehrten Paulus wohlgetan haben? Ich wundere mich jetzt gar nicht, dass die Apostel gerade Barnabas nach Antiochien sandten. Ich zweifle daran, hatte wohl der eine oder andere der Apostel gesagt, ob die Bekehrung des Paulus echt ist, der oder die Gemeinde verfolgt. Wie viel Schaden kann man mit einer solchen unbedachten Bemerkung in jungen Seelen anrichten? Wir brauchen in unseren Gemeinschaften Brüder und Schwestern, die das zarte Pflänzchen Gnade in jungen Herzen entdecken können. Wir lesen in Apostelgeschichte 11,23: Barnabas sah die Gnade. Kann denn nicht jeder die Gnade sehen? Nein, dazu braucht man besondere Augen. Barnabas war ein Mann, der sich bald in Antiochien heimisch fühlte. Er hatte nichts an der Arbeit seiner Landesgenossen auszusetzen. Er konnte sich nur freuen. Freust du dich auch, wenn eine Erweckung in deiner Gemeinde kommt? Die nächste Stelle: Er ermahnte sie, dass sie bei dem Herrn bleiben sollten, der, als er kam und die Gnade Gottes sah, sich freute, und er rief sie alle auf, mit Vorsatz des Herzens am Herrn zu bleiben. Apostelgeschichte 11,23. Barnabas heißt Sohn der Ermahnung. Es gibt Leute, von denen man nicht gerne Ermahnung bekommt. So verhielt es sich nicht mit Barnabas. Sein Rat war gut. Barnabas gab den Jungbekehrten den Rat: Halte dich zu Jesus und zu Jesus allein dein Leben lang und lass Jesus die erste Stelle in deinem Leben haben. Die nächste Stelle: Die Handreichung zu den Ältesten wurde durch die Hand des Barnabas und Saulus gesandt. Apostelgeschichte 11, 29 und 30. Da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen dementsprechend, wie es einem wohlging, den Brüdern, die in Judäa wohnten, als Dienst etwas schicke. Was sie auch taten, sie sandten es an die Ältesten durch die Hand des Barnabas und Paulus. Der Mann, der selber alles daran gegeben hatte, wurde jetzt der Schatzmeister anderer. Wer kann sagen, wie viele Tausende von Mark durch die Hände von Georg Müller und Hudson Taylor gegangen sind? Barnabas kam gerade zur richtigen Zeit mit seiner Handreichung in Jerusalem an. Die Gemeinde war in großer Not. Jakobus war hingerichtet worden, Petrus lag im Gefängnis. Was sollen wir anfangen? Höre ich die Ältesten in ihrer Verzagtheit den Barnabas fragen. Dieser Mann des Trostes wusste gleich Rat. Brüder, gab Barnabas vielleicht zur Antwort, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Wir halten eine Gebetsstunde für den Petrus. Der Herr erhört Gebet. Petrus wurde erlöst und war bald in ihrer Mitte. Nun haben die Jünger wohl gesagt: Barnabas, wie gut, dass Gott dich geschickt hat. Du bist gerade zur rechten Zeit gekommen. Gottes Züge haben nie Verspätung. Man hat mit ihnen immer Anschluss. Die nächste Stelle: Sondert mir nunmehr ab, beide Barnabas und Saulus. Als sie dem Herrn Dienst darbrachten und fasteten, sagte der Heilige Geist: Sondert mir nunmehr ab, beide Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie gerufen habe. Dann entließen sie sie, nachdem sie gefastet und gebetet und ihnen die Hände aufgelegt hatten. Diese, nachdem sie also vom Heiligen Geist ausgeschickt waren, gingen hinab nach Seleukia und fuhren von dort zu Schiff ab nach Zypern. Ausgesandt vom Heiligen Geist, Apostelgeschichte 13,4, das ist das Missionskomitee des Paulus. Ein solches konnte sich bilden aus einem Feuerherd, wie ihn der Heilige Geist in der Gemeinde von Antiochien fand, wo sich versammelten Propheten und Lehrer. Es ist merkwürdig, dass das nicht mehr in Jerusalem geschah. Der Heilige Geist ist sozusagen ausgezogen und hat eine neue Geburtsstätte gesucht für die zu gründende Gemeinde. Apostelgeschichte 13,1 und 2 sind ihre Namen genannt. Diese dienten dem Herrn nach dem griechischen Ausdruck nicht mit dem Wort dienen, sondern im Heiligtum, Gottesdienst treiben und fasteten. Nach dem griechischen Ausdruck nicht mit dem Wort dienen, sondern im Heiligtum, Gottesdienst treiben. Fasten ist immer der Ausdruck des Trauerns. So standen sie im Heiligtum vor ihrem Gott, um sich zu orientieren über die große Frage der Evangelisierung der Welt. Gebeugt und trauernd vielleicht im Blick auf Jerusalem, bringen sie ihre Klagen und bitten vor Gott. Solche Zeiten hat es je und je gegeben, in denen heilige Menschen weinten über den Zustand Zions, während andere glückselig und befriedigt sind und kein Auge für den Jammer haben. Ja, da gibt es auch eine Stelle in Hesekiel, aber der Herr spricht: Zeichne mit einem Zeichen an die Stirn der Leute, so dass Seufzen und Jammern über alle Gräuel so drinnen geschehen. Also, wir haben ja gelesen, solche Zeiten hat es je und je gegeben, in denen heilige Menschen weinten über den Zustand Zions, man kann auch sagen, über die Gemeinden jetzt, während andere macht es gar nichts aus, andere glückselig und befriedigt sind und kein Auge für den Jammer haben. Während dies in Antiochien geschah, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, dazu ich sie berufe, dass ich sie aussende, ich ihnen die Provinz anweise, ich ihnen sage, wo sie hingehen sollen. Und dann wurden sie ausgesandt vom Heiligen Geist, nicht von einem Missionskomitee. Dies waren Berufene. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Lukas 17, 5 bis 10. Der Anspruch des Herrn und die Bedürfnisse seiner Knechte. Christus fragt: Wer aber von euch, der einen Knecht hat, der pflügt oder weidet, wird, wenn er vom Feld hereinkommt, zu ihm sagen: Komm und lege dich sogleich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Die Form seiner Analogie und die entscheidende Betonung des Begriffs sogleich lädt uns ein, den vorliegenden Abschnitt mit Lukas 14, 1 bis 6 und der dort gelehrten Lektion zu vergleichen, um daraus Nutzen zu ziehen. Jetzt sammeln Lukas 14. Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Also die haben genau geschaut, die Obersten der Pharisäer, was er tut. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen, und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Wenn für Gott die Rettung des Menschen wichtiger ist als alle Zeremonien und alle zu seinem Lob abgehaltenen Festversammlungen, dann gilt: Wir als die Erretteten müssen Gott immer zuerst dienen, bevor wir unsere eigenen Interessen verfolgen. Und wir dürfen nie den Gedanken in uns aufkommen lassen, wir hätten Gott ja so vortrefflich gedient, dass wir nun das Recht haben, unsere Bedürfnisse und deren Befriedigung über seine Forderungen zu stellen. Wir können Gott noch so gut und umfassend dienen, er wird nie verpflichtet sein, uns gegenüber etwas Bestimmtes zu tun. Es mag uns vorkommen, dass er sich nicht dankbar oder anerkennend zeigt, nachdem wir ihm gemäß unserer Sichtweise treu gedient haben. Jetzt haben wir den Lukas 17, 9. Aber warum sollten wir das überhaupt von ihm erwarten? Wenn wir all das von uns Geforderte getan haben, dann haben wir nur getan, was wir ihm ohnehin schuldeten. Beim großen Gastmahl wird der Meister selbst uns bedienen. Sieh Lukas 12, 37. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Drängt uns das nicht, jede Gelegenheit zu ergreifen, um vorher ihm zu dienen? Selig sind die Knechte, die der Herr, so er kommt, wachend findet. Jetzt sammeln Lukas 12, 37. Selig sind die Knechte, spricht der Herr, in welch hohem Grade sie selig sind, deutet er mit der außerordentlichen Erklärung an: Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Daher, wie viel dieses eigentlich enthält, wird uns einst die ewige Herrlichkeit des Himmels erklären. Es ist aber etwas so überaus Großes und etwas so vollkommen Wahres und Wirkliches, da unser Herr es sagt und es dazu mit den Worten bekräftigt: Wahrlich, ich sage euch. Diese Seligkeit, also die Seligkeit des Himmels, wird an manchen Stellen der Schrift unter dem Bild eines Gastmahls oder eines Essens am Tisch des Herrn dargestellt. Dieses Bild benutzt der Herr auch hier, dass die eigentliche hierdurch bezeichnete Sache die ist, dass der Herr in der ewigen Herrlichkeit alle seine Gläubigen mit einer unendlichen Seligkeit und mit den reichen Gütern seines Hauses erfüllen wird. Das ist gewiss. Ohne Zweifel muss dieser Ausdruck des Herrn auch bedacht werden, da er uns damit tiefere Blicke sowohl in seine eigene Herzensgesinnung als auch in die Sache selbst tun lässt, die er mit dem Bild schildert. Lasst uns darum zunächst dessen eingedenk sein, was über dieses Bild bemerkt ist, in welchem Jesus sagt, dass der Bräutigam sich aufschürzen und den Dienst eines Aufwärters am Tische verrichten, die Knechte aber am Tische sitzen lassen und vor ihnen gehen und ihnen dienen wird. Man hat dazu bemerkt, dass dieses Bild die Wirklichkeit im menschlichen Leben übersteigt, wo eher das Verhältnis gilt, das Jesus in Lukas 17, 7 bis 9 von dem Knecht erwähnt, der den ganzen Tag auf dem Acker gearbeitet hat, den man schließlich auch noch am Tische dienen lässt. Es scheint einigen allzu stark aufgetragen zu sein, hier zu sagen, dass der Bräutigam seine Knechte als Herren am Tische sitzen lassen wird, da wir sehen, dass Christus hier mit dem Bräutigam sich selber bezeichnet, der sich aufschürzen und seinen Knechten dienen wird. Die Ursache, weshalb das Bild und diese Schilderung die Wirklichkeit im menschlichen Leben übersteigen, ist die, dass Jesus die beabsichtigte Sache selbst, nämlich das zukünftige himmlische Gastmahl und das seinem Herzen und ewigen Ratschluss entsprechende, geschildert hat. Wie er wirklich diejenigen ehren und erfreuen wird, die ihm treu bleiben. Da nun seine Herzensgesinnung gegen uns und seine hohe Absicht mit uns alles weit übersteigt, was man jemals auf Erden gesehen hat, so ist dies sicherlich eine natürliche Ursache von diesem in unseren Augen so übertriebenen Bild. Wir sollen von Christus in der himmlischen Herrlichkeit nicht etwas Fassliches oder uns Denkbares erwarten, sondern etwas, was die Gedanken aller Menschen übersteigt. Denn was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Gleich wie Gott schon in der Schöpfung so außerordentlich große Dinge tat, dass kein Menschengedanke ihm darin folgen kann, so wird er sich auch ebenso außerordentlich groß in der Gnade und Seligkeit beweisen, die er seinen Freunden schenken wird, wenn er sich vornimmt, sie nach den Mühsalen dieses Erdenlebens recht zu erquicken und zu erfreuen. Was nun die Verheißung betrifft, dass er seine Knechte am Tische sitzen lassen und er sich aufschürzen und ihnen dienen wird, so hat der Herr schon während seines sichtbaren Aufenthalts auf Erden dafür Beispiele gegeben. Und dies besonders bei zwei Gelegenheiten. Die erste war die, als er zum letzten Male seine Jünger versammelt hatte, um mit ihnen das Osterlamm zu essen. Dabei sprach er davon, wie er ein anderes Mal in seines Vaters Reich aufs Neue mit ihnen an dessen himmlischen Mahlzeiten teilnehmen werde, worauf er dann das heilige Abendmahl stiftete. Da war er der Dienende, er teilte den Jüngern den Wein und das Brot aus, und sie empfingen es aus seiner Hand, gleich wie er sich da auch mit dem Schurz umgürtete und mit dem Wasserbecken umherging, um ihre Füße zu waschen. Dieses war ein äußerliches Vorbild auf das, was er einst in dem ewigen Hochzeitssaal mit all seinen Gläubigen tun wird. Die andere Gelegenheit war morgens am See bei Tiberias, wo der Herr für seine Jünger, hungrigen Jünger, am Ufer Fische gebraten hatte und auch da umherging und ihnen von den Fischen und dem Brot gab. Auf diese Weise hat er schon auf Erden zeigen wollen, wie er einst, wenn unsere Erniedrigungszeit in der Welt zu Ende ist, seine Freunde im Reiche seiner Herrlichkeit vollkommen erfreuen, ehren und beglücken wird. Wenn sie auf Erden eine kleine Zeit lang seine Ehre gesucht haben, wird er ihnen im Himmel eine ewige Ehre geben. Wenn sie hier eine Zeit lang sich aufgeschürzt haben zu seinem Dienst, wird er sich dort aufschürzen und ihnen dienen. Wenn sie ihn hier vor den Menschen bekannt haben, wird er sie dort bekennen vor seinem Vater und seinen Engeln. Gibt es denn keinen Lohn? Haben wir wieder bei Lukas 17, 10. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Wir sollen so sprechen, es wird nicht gesagt, dass der Herr so spricht. Das festzustellen ist beglückend, denn es lässt Raum für den Gedanken, dass unser Herr und Meister überaus gütig ist und eben nicht so handeln wird, wie der Mann in diesem Gleichnis es tat. Also wir waren durchaus imstande, dass wir einem Knecht, wenn er heimkommt, wieder was anschaffen, uns zu dienen. Deswegen beginnt der Herr Jesus sein Gleichnis auch nicht mit Worten wie: Es war ein Mann, der einen Knecht hatte. Mit der Frage: Wer aber von euch, der einen Knecht hat, zeigt er uns viel mehr, wie wir im gewöhnlichen Leben handeln würden, im Blick auf die, die für uns arbeiten. Er jedoch wird anders handeln. Was die Belehrung hier ist, haben wir gesehen, dass unser Dienst etwas Selbstverständliches ist und dass wir uns dessen immer bewusst bleiben sollen. Ansprüche an den Herrn haben wir nicht. Aber es gibt eben auch die Seite des Herrn. Und wenn wir nur einmal bei den Gleichnissen bleiben wollen, so wird schon aus ihnen deutlich, dass der Herr treu im Dienst, dass er für ihn getane Arbeit belohnen wird. Das finden wir im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg ebenso wie in den Gleichnissen von den Talenten und dem Funden. Matthäus 20, 1-16 oder im Kapitel 25, 14-30 und Lukas 19, 11-27. Doch seine Belohnung wird lauter Gnade sein. Wir haben keinen Anspruch darauf. Er wird so handeln, weil er sich selbst treu bleibt und weil er, wie wir gesagt haben, überaus gütig ist. Deswegen kann auf unserer Seite nur die Liebe zu unserem Herrn der wahre Beweggrund zum Dienst für ihn sein, nicht der Wunsch nach Belohnung. Wenn wir die drei eben genannten Gleichnisse neben unser Gleichnis hier stellen, so können wir eine weitere Feststellung treffen. Es wird eine Zeit der Ruhe von aller Arbeit für den Herrn hier auf der Erde geben. Einmal wird der Knecht vom Feld hereinkommen, was immer er im Haus drinnen noch tun mag. Wir werden im Himmel gewiss nicht untätig sein, sondern werden ihm ewig dienen. Offenbarung 22, 30. Die Arbeit auf dem Feld mit all der damit verbundenen Mühe wird für immer vorüber sein. Glückseliges Wissen. Als wäre es des Glücks nicht genug, dürfen wir noch einen weiteren Vergleich anstellen. In unserem Gleichnis lässt der Herr Jesus den Herrn des Knechts sagen: Gürte dich und bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe. Was aber sollen wir sagen, wenn wir den heilenden Blick auf jene Knechte, die ihm treu gedient und ihn erwartet haben, diese Worte sprechen hören? Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Wenn die Feldarbeit für die Knechte vorüber ist und der Herr zu seinem Haus zurückkehrt, dann wird er seine unvergleichliche Liebe und Herablassung darin zeigen, dass er sich umgürtet und die, bedient, die ihm gedient haben. Er wird uns die Herrlichkeit des Hauses seines Vaters genießen lassen. Unfassbare Gnade. Wie ist das deiner würdig, Herr Jesus? Amen. Amen.